Deutschlandfunk-Kulturstandard-Deutschland-Topic.
Ein Video, das sich einprägt. Ein Vater hält seine Zwillinge im Arm, die bei dem Nervengasangriff in Syrien getötet worden sind.
Auch ein anderes brutales Augenzeugenvideo ging in den letzten Wochen um die Welt. Eines aus der United Airlines Maschine. Es zeigt, wie ein Passagier von Mitarbeitern der Fluggesellschaft mit Gewalt von seinem Platz gerissen wird. Und beide Videos wurden von mehreren Medien aufgegriffen und auch vielfach im Netz geteilt.
Doch da stellt sich die Frage, ist das der richtige Umgang? Zeigen Redaktionen solche Videos nicht, werden schnell Vorwürfe der Zensur und Bevormundung laut. Zeigen die Redaktion sie doch, dann wird ihnen möglicherweise Pietätlosigkeit oder Sensationsheischerei vorgeworfen. Oder sie riskieren eine Rüge vom Presserat.
Wie wägt man also ab, welche Videos man zeigen kann und welche nicht? Sandro Schröder über den medienethischen Umgang mit solchen Videos.
Ein Mann hält zwei tote Kinder in den Armen. Er sitzt auf dem Beifahrersitz eines Autos, auf dem Weg, seine 9 Monate jungen Zwillinge zu begraben. Ihre toten Gesichter sind unverhüllt zu sehen. Es sind extrem emotionale, möglicherweise traumatische Bilder. Trotzdem oder gerade deswegen gingen sie durch die Medien und sozialen Netzwerke. Die New York Times zeigte online Ausschnitte des Videos, die Washington Post das gesamte Video. Der Fernsehsender CNN zeigte nur Standbilder davon. In allen 3 US-Medien ist vor dem Video eine kurze Warnung zu sehen. Aber reicht es, wenn eine Redaktion die Zuschauer einfach nur vorwarnt? Oder muten die Medien ihrem Publikum nicht grundsätzlich zu viel zu, wenn sie solche Videos zeigen?
Es geht hier darum, dass wir Menschen zeigen, wie schrecklich die Dinge sind und dass wir nicht die Augen davor verschließen.
Der Medienwissenschaftler Joachim von Gottberg, der ebenfalls Geschäftsführer der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen ist. Er sagt, solche Videos zu zeigen sei notwendig für die Berichterstattung und vor allem für die Empathie mit den Betroffenen.
Und dazu brauchen wir das. Und da ist es mir ehrlich gesagt lieber, wir diskutieren dann manchmal darüber, ob hier oder da eine Grenze überschritten ist, weil dieser Diskurs ist ganz wichtig.
Von Gottberg würde das Video des syrischen Vaters mit den toten Zwillingen deswegen auch im Fernsehen zeigen. Das zweite Video, das vor allem durch die sozialen Netzwerke ging. Ein Flugzeugpassagier wird von Airline-Mitarbeitern mit Gewalt von seinem Platz gerissen. Menschen schreien schockiert. Der Mann wird bewusstlos und mit blutiger Nase durch den Gang gezogen. Auch dieses Video sollten Redaktionen zeigen, findet von Gottberg. Das haben viele auch getan. Online-Medien haben die Originalaufnahme in ihre Texte eingebettet. Die Tagesschau hat eines der Augenzeugenvideos selbst auf YouTube hochgeladen. Diese Aufnahmen decken einen Missstand, einen Normenbruch auf. Und das müssen Redaktionen zeigen, so von Gottberg.
Ich glaube, dass es eine ganze Reihe von Vorfällen gibt, die nur über solche Arten von Kommunikation ans Licht der Öffentlichkeit kommen. Und es ist gut, dass sie ans Licht der Öffentlichkeit kommen, denn hier geht was daneben. Ja? Hier werden Normen gebrochen, hier wird Anstand gebrochen in jeder Hinsicht. Manchmal ist auch das Video selber ein Bruch des Anstandes und da muss man auch drüber diskutieren.
Von Gottberg plädiert dafür, dass Redaktionen ihr Publikum nicht vor der Realität abschirmen. Stattdessen müssen sie Videos angemessen einbetten, immer in Abwägung der Persönlichkeitsrechte. Was angemessen ist, sei eine Einzelfallentscheidung.
Und wir müssen quasi die Ethik aus uns selbst heraus entwickeln. Und dazu brauchen wir natürlich Bilder, dazu brauchen wir auch Normbrüche. Sowohl jetzt Normbrüche, die thematisiert werden, als auch Normbrüche der Medien. Weil wir nur dann, wenn die Norm gebrochen ist, darüber diskutieren, ob die Norm sinnvoll ist und wie wir sie weiterentwickeln wollen.
Und das können Redaktionen längst nicht mehr ausschließlich intern diskutieren. Das zeigen auch beide Beispielvideos. Egal, wie sich die Medien entscheiden, in den sozialen Medien sind die Videos zu sehen. So oder so.
Über die Motivation, solche Videos aufzunehmen und online zu stellen und auch die Effekte von allgegenwärtigen Leid, Gewalt, Tod und Terror in den Medien sprechen wir gleich und zwar mit dem Medienpsychologen Frank Schwab.
Immer wieder dokumentieren Menschen Leid und Tod anderer im Netz und können damit potenziell immer ein großes Publikum erreichen. Erst vor wenigen Tagen wurde der Fall eines Mörders bekannt, der ein Video seiner Tat bei Facebook online gestellt haben soll.
Ja, und aus den Medien kennen wir noch viele andere Beispiele von gefilmten Gewalt. Szenen, etwa die bei einem Giftgasangriff getöteter Zwillinge aus Syrien oder die Szene aus der Berliner U-Bahn, in der eine junge Frau die Treppe hinuntergetreten wurde. Und ganz klar machen solche Bilder etwas mit den Menschen, die sie sehen.
Darüber und auch über die Motivation der Täter und Augenzeugen, Leid, Tod und Terror zu filmen und dann auch ins Netz zu stellen, haben wir mit dem Würzburger Professor für Medienpsychologie Frank Schwab gesprochen.
Ja, man kann jetzt zumindest einige Vermutungen haben. Wir wissen, dass die Nutzungsmotive sehr viel mit Smalltalk zu tun haben. Also stellt man auch Dinge online, wo man sagt, okay, das werden meine näheren Bekannten, mein Umkreis wird das mitkriegen. Ich kann das dokumentieren, was ich erlebt habe. Ich kann es beweisen auch. Das wäre so ein Motiv. Man kann auch ein bisschen spekulieren, in der Situation gibt es oft solche Berichte, das ist wie im Film, das war total fremd und entrückt. Natürlich kann man spekulieren, ob nicht die Menschen die Kamera einsetzen, um sich ein bisschen von dem Geschehen zu distanzieren. Also wenn ich es in der Kamera einfangen kann, dann ist es ein bisschen weiter weg von mir. Man spricht da von der ästhetischen Distanz, die man da vielleicht herstellen kann.
Und haben Sie davon gesprochen, dass man das für seine Bekannten oder seine Follower eben macht, die man speziell in einem sozialen Netzwerk hat? Sucht man da nicht unter Umständen sogar noch viel eher die größere Bühne als eben nur vielleicht den kleinen Bekanntenkreis, wenn man also gerade solche Szenen, ich denke eben auch an Terror oder die Filmung eines Mords kürzlich bei Facebook, dass es da also nicht eben nur um den Kleinkreis geht?
Mhm. Natürlich hat das immer etwas, wir würden jetzt mal das klinisch bezeichnen, mit Narzissmus zu tun, also der Selbstwertregulierung. Wir genießen dann das Ansehen der anderen. Also die sehen uns ja quasi digital an. Sie schenken uns ihre Aufmerksamkeit und das geht immer in die Selbstwertregulierung. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, jetzt hören gerade viele 100 Millionen Leute zu, dann macht das ja was mit mir. Und genauso ist es mit den Menschen, die Bilder online stellen oder gute Ratschläge geben. Die fantasieren natürlich, oder es ist auch tatsächlich so, dass viele ihnen zu hören, ihnen Aufmerksamkeit schenken und das hebt dann unseren Selbstwert.
Das sind die einen, diejenigen, die das online stellen, dann gibt es natürlich die, die sich das angucken. Welchen Effekt hat das auf die?
Das sind ganz unterschiedliche Motive, aus denen Menschen sich das angucken und das moderiert oder verändert dann auch die Effekte. Also es gibt so eine Gruppe junger Männer, Testosteron gestählt, die dann in einem bestimmten Alter gern so sensationelle Dinge sehen. Horror, gruselige Sachen, auch Schmerzen und Leid und die das dann rezipieren. Da macht das natürlich einen Effekt mit denen. Das ist aber eher so eine Art von, ich sag mal, schrecklicher Unterhaltung oder so. Da gibt es andere Menschen, die haben grundsätzlich Angst und sind eher angstgetrieben. Und da gibt es wieder eine Untergruppe, die sozusagen die angstauslösenden Reize sucht. Die will wissen, wo passiert etwas Schlimmes und wendet dann ihre Aufmerksamkeit dahin, weil sie glaubt, sie kann dann das angstauslösende Geschehen irgendwie kontrollieren. Da kann das natürlich die Ängste verstärken, wenn man sieht, es passiert immer mehr, immer Schlimmeres und das hat dann einen ganz anderen Effekt. Also es hängt sehr davon ab, was treibt uns an, wenn wir das sehen. Da kann das auch unterschiedliche Effekte machen, vom Smalltalk, was man sofort wieder vergisst, ne, bis hin zu einer Veränderung der Weltsicht, was zum Beispiel zu Angst führen kann, aber auch natürlich politisches Engagement und ein Wachrütteln, um dann entsprechend zu handeln.
Werden solche Effekte dann auch noch dadurch verstärkt, dass zum Beispiel bei Videoportalen es eben auch die Autoplay-Funktion gibt, also direkt das nächste Video, was also in dieselbe Kerbe schlägt, inhaltlich startet automatisch und hält mich sozusagen in der Schleife des Leidens oder auch des Todes drin?
Ja, das kann passieren. Also zunächst mal muss man sagen, die meisten Leute stolpern nicht über solche Sachen, sondern suchen die auf. Trotzdem kann man ein Phänomen beschreiben, was wir Aufmerksamkeitsträgheit nennen. Das heißt, wenn wir einmal kleben bleiben, kommen wir da schlecht wieder weg. Man braucht so 10 Sekunden etwa, um sich dann rauszuziehen. Und oft kommt der nächste Impuls eher und wir bleiben bei der Geschichte kleben. Das heißt, wir haben so eine Aufmerksamkeitsträgheit, die dann dazu führt, dass wir kleben bleiben und dann nach einer halben Stunde sagen, verdammt, das wollte ich doch gar nicht und ich hätte ja lieber was anderes gemacht und jetzt habe ich mir all dieses Zeug angesehen und es geht mir gar nicht gut.
Welche Rolle spielt es dabei, dass diese Bilder authentisch sind, also es sich eben nicht um fiktive Szenen aus einem Film, aus einem Horrorfilm handelt, sondern eben um echte, reale Bilder?
Man weiß, dass diese wahrgenommene oder zugeschriebene Realität, also muss gar nicht echt sein, wir müssen nur glauben, dass es echt wäre, dass das dazu führt, dass die Wirkeffekte dramatischer sind, also deutlicher zutage treten. Das heißt, wenn wir glauben, dass etwas sehr authentisch, sehr echt ist, dann hat es auch eine etwas stärkere Wirkung, als wenn wir sagen, das ist eine Fiktion, wir können uns da vorschützen, sagen, ja, ist alles nicht echt. Ne? Aber in dem Moment, wo wir sagen, das hier ist authentisch, das ist echt und das hat mir irgendjemand geschickt, noch den ich kenne, dann wird die Glaubwürdigkeit und die die Wirkmacht größer.
Dann könnte man ja sagen, solche Videos sind sogar wichtig, weil sie eben dann als Beleg dienen und vielleicht dann eindrücklicher sind als ein Text. Wir können ja mal ganz kurz ein konkretes Beispiel. Wir haben ja gerade im Beitrag über die Geschichte aus der United-Maschine gesprochen. Das heißt, wir konnten also miterleben, wie dieser Mensch aus der Maschine mit Gewalt entfernt worden ist, muss man in dem Fall schon sagen. Wie wird dadurch der Eindruck verstärkt oder brauche ich tatsächlich diese Bilder oder reicht es nicht, wenn ich nur über diesen Vorfall lese?
Über die Forschungslage hinweg kann man sagen, dass Bilder immer das emotionale Wirkung verstärken und Emotionen gehen sehr stark einher mit der Motivation. Also das sind Dinge, die uns bewegen, die uns dann auch dazu führen, dass wir handeln. Von daher kann man sagen, wenn Bilder im Spiel sind, führt das eher dazu, dass die Menschen dann auch handeln, sich in Bewegung setzen. Und von daher würde ich sagen, in diesem Fall ist das sicher gut, dass es dokumentiert wurde und da werden sich die Menschen entsprechend geäußert haben und die Firma wird wahrscheinlich sich überlegen, ob sie da nicht einiges tun muss, dass solche Bilder nicht mehr zustande kommen.
Aber gibt es da nicht eben auch einen Abstumpfungseffekt, also auf der Rezipientenseite, wenn ich immer wieder solche Bilder sehe, die natürlich eben dadurch, dass jeder das Telefon in der Hosentasche hat und jederzeit filmen kann, auch Schreckliches filmen kann, ich das immer wieder in meiner Timeline habe und immer häufiger solche Szenen miterleben kann?
Ja, natürlich. Also das kennen wir ganz gut. Wir alle stumpfen ab, wenn wir etwas immer und immer wieder sehen, etwas Ähnliches immer und immer wieder sehen, haben wir diese Effekte, dass wir sozusagen, wenn das aufeinander folgt, zu einer Abstumpfung führt. Wir würden das anders auch gar nicht aushalten. Das ist ganz sinnvoll, quasi ein biologisches Grundgesetz, wenn man so will. Aber das hält ja nicht an. Also das heißt, wenn ich nach einer Stunde, zwei Stunden, dann ist die Habituation auch wieder weg und der Reiz wirkt entsprechend stark. Von daher, es gibt so etwas wie eine kurzfristige Abstumpfung oder so Hornhautbildung, aber das hält nicht unbedingt ewig an und wir können nicht daraus schlussfolgern, dass wir eine Gesellschaft von total abgestumpften Menschen haben. Auch muss man auf der anderen Seite sagen, die Welt ist ja durch die Medien unheimlich zusammengeschrumpft und wir sind ja viel netter und viel friedsamer, als wir das früher waren. Und das haben wir, glaube ich, auch ein Stück weit den Medien zu verdanken, dass wir also mitkriegen, wo etwas Schlimmes passiert und uns auch zuständig fühlen.
Aber wir sind trotzdem tagtäglich zum Beispiel mit Bildern aus dem Krieg konfrontiert. Wir haben gerade wieder die schrecklichen Bilder aus Syrien gesehen. Trotzdem hat man das Gefühl, es hebt viele Menschen einfach gar nicht mehr so an, weil man eben tagtäglich fast gefühlt zumindest mit solchen Bildern konfrontiert ist.
Also wir müssen uns erstmal zurückversetzen in die Zeit, wo es noch keine Massenmedien gab. Da wissen wir, dass die meisten Leute sich um ihr Dorf gekümmert haben und was hinter dem Wald war, das waren schon die Unmenschen und mit denen hat man bestenfalls Krieg geführt. Heute haben wir doch eine sehr große moralische Zuständigkeit und die Welt ist unheimlich friedlich geworden. Natürlich ist es auf der anderen Seite so, dass unsere emotionale Konstruktionsprinzipien sind eigentlich eher für eine Kleingruppe gemacht. Also wir kriegen das nicht hin, mit den Tausenden und Millionen immer und zu jeder Zeit Mitgefühl zu entwickeln. Da stoßen wir an unsere Grenzen, da setzt die Habituation ein, da setzt so die Reizflucht oder ein sich zurücknehmen ein oder wir relativieren und rationalisieren und alles, sonst würden wir das nicht aushalten. Sie können ja nicht jeden Abend die Tagesschau sehen und dann noch pfeifend durch den Wald laufen. Das ist schwierig, wenn Sie bei jedem Fall immer mitgehen würden. Also ich glaube, das ist so eine Art Gleichgewicht, was wir halten müssen zwischen auf der einen Seite sich angesprochen fühlen und dann auch politisch handeln und auf der anderen Seite das, was wir praktisch uns zumuten können, uns dann auch zuzumuten und nicht im Elend unterzugehen.
Spielt denn eigentlich die kulturelle Sozialisation auch eine Rolle dabei, was wir überhaupt teilen an auch Leid in sozialen Medien?
Das sind die Kulturen recht unterschiedlich. Also wir gehen ja zum Beispiel ganz unterschiedlich mit Tod und Leid und Trauer um. Bei uns ist der Tod ja sozusagen isoliert. Er findet am Rande der Gesellschaft, in einem stillen Raum statt und es ist sehr, sehr privat und intim. In anderen Gesellschaften ist das etwas, was man hinausschreit, wofür man andere anklagt, wo vielleicht auch ganz starke Gefühle sehr laut und öffentlich auch vorgetragen werden. Von daher ist der Umgang ist durchaus kulturell unterschiedlich. Die Gefühle sind da, gleich, aber das Ritual, das die Kultur darüber gießt, um sie handhabbar zu machen, das kann sehr stark abweichen.
Es gibt ja aber auch so einen Effekt wie eine sekundäre Traumatisierung. Das kennt man von Unfallgeschehen. Wenn man das mitbekommen hat, dann kann das etwas mit einem machen und man kann Folgeschäden davontragen. Wenn ich mir solche Bilder auch ungewollt angucke, Stichwort Autoplay, das hatten wir gerade schon gehabt, besteht da nicht auch die Gefahr, dass ich Schaden nehme?
Also ich denke, das wird auf jeden Fall dazu führen, dass es heftige Emotionen auslösen kann. Das kann auch mal bei dem einen oder anderen dazu führen, dass er schlechter schläft. Aber nur aufgrund eines medial vermittelten Events ist das eher sehr, sehr selten. Und dann würde ich sagen, eher bei Leuten, die auch eine gewisse Neigung oder Vulnerabilität zeigen. Kinder zum Beispiel, würde ich sagen, das ist nochmal ein ganz gefährdeter Bereich.
Medienpsychologe Professor Frank Schwab über Schreckensvideos im Netz. Warum werden sie geteilt und was machen sie mit dem Betrachter? Das Gespräch können Sie auch noch einmal in unserem Podcast hören. Den finden Sie ohne Bilder wie immer im Anschluss an unsere Sendung auf unserem Blog breitband.deutschlandradiokultur.de.